Der Podcast vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg in Kooperation mit Byte FM. Heute zu Gast der Schauspieler Maximilian Scheidt. Das Gespräch führt Nils Lagoda.
Maximilian, schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Du bist ursprünglich nicht aus Hamburg, sondern in Aachen geboren und standst bereits als Schüler auf der Bühne des Theater Aachen. Mhm. Wie kam das zustande?
Ich weiß nicht, ich war immer vielen Jugendgruppen unterwegs und da hieß es dann immer irgendwie, also ich war in so vielen Jugendgruppen unterwegs, dass ich immer so der Letzte war, der zu den Gruppen dazu gekommen ist, und da waren irgendwie immer nur die Theatergruppen noch frei, und das heißt, ich habe als Kind schon immer so als Notlösung in so Theatergruppen mitgemacht, und irgendwann mal kam dann jemand vom Theater Aachen auf mich zu und meinte, ob ich nicht Lust hätte, auf der großen Bühne zu stehen. Und dann war ich damals schon so 16 und es gab halt super viel Cash dafür, für meine Verhältnisse.
Für 16-jährige Verhältnisse.
Ja, genau, für 16-jährige Verhältnisse war das viel Geld. Und dann war ich so, oh, mega, da muss ich nicht mehr im Café arbeiten. Und genau, und dann habe ich das gemacht und dann waren da die Leute und meinten, dann willst du es nicht als Beruf machen. Und dann, genau, kam das so.
Aber heißt es, dass du ursprünglich auch gar nicht unbedingt in Richtung Schauspiel gehen wolltest?
Nee,
das klang jetzt sehr zufällig.
Nee, gar nicht. Also gerade weil alle Leute das immer meinten, mach das mal, war mir das dann irgendwann mal suspekt irgendwie, wenn das nicht von dir selbst so kommt, der Wunsch. Ja. Und vor allen Dingen war mir auch damals, glaube ich, schon klar, dass das ein Beruf ist, der echt ziemlich knochenhart ist. Mhm. Einfach was so die Vorstellung und die Realität angeht, ja.
Was war die Alternative? Gab es eine?
Ja, auf jeden Fall. Ich war dann doch relativ gut in der Schule, also ein richtiger Streber so ein bisschen.
Okay.
Und dementsprechend guter Notendurchschnitt, und meine ganze Familie ist so ein bisschen medizinisch angehaucht.
Ah, ja, okay.
Und dann war eigentlich schon so der Weg so Richtung Medizin, und ich war auch schon eingeschrieben und so.
Aha, okay. Klassiker eigentlich, ne? Mit einem guten Abi, dass man,
ja, genau,
dass man denkt, jetzt müsste man Medizin machen.
Ja, Oma hat auch ein bisschen geweint, als sie dann von der Entscheidung hörte, dass ich Schauspiel studiert habe. Und ja, nee, es war eigentlich ein anderer Weg so gedacht.
Vielleicht, ich weiß nicht, ob die Frage zu gerade ist, lebt die Oma noch?
Nee, leider nicht mehr.
Hat die dich noch auf der Bühne?
Ja,
die. Aber ich habe gerade gedacht, vielleicht hat sie da ja dann auch gemeint.
Nein. Das war auch nur ganz kurz, das hörte sich jetzt etwas dramatisch an, aber die haben mich dann total unterstützt auch, weil ich auch viel bei meinen Großeltern groß geworden bin. Und die war dann auch total stolz. Ich weiß noch, ich habe irgendwann mal während des Studiums noch einen großen Kinofilm gedreht, so eine deutsch-französische Produktion, mit der wir auch relativ international erfolgreich waren. Und da war sie bei den Dreharbeiten dabei, und da, glaube ich, habe ich sie selten so glücklich und stolz erlebt, ja.
Und am Theater Aachen kamen dann also Leute, die meinten, willst du das nicht beruflich machen?
Ja, genau, das gibt's ja so, im Theater ist das ja so ein bisschen wie so eine verschworene Gemeinschaft. Man sitzt danach immer oder während den Pausen auch in der Kantine oder sowas. Und ich war ja da in Aachen, das ist ja jetzt nicht so ein riesiges Theater, und da waren dann auch relativ viele junge Leute irgendwie, die selber noch gerade frisch studiert hatten gefühlt, und die meinten dann, hey, du musst das machen, und haben mir dann erstmal erklärt, wie das so funktioniert, weil es ja richtig so staatliche Schulen gibt, wo man sich bewerben muss, und das wusste ich alles nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich einfach zu der Schauspielschule in Aachen gegangen irgendwie oder nach Köln, die privat sind, und haben mir dann Unterschiede zwischen staatlich und privat und sowas erklärt, genau, ja.
Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, dass du im Schulalter bereits schon auf der Bühne standst, beim Theater Aachen. Und dann hast du dich, obwohl du ja quasi schon in der Praxis warst, dich trotzdem erstmal noch für ein Schauspielstudium entschieden. Würdest du sagen, dass man das Schauspielen trotz Talents auch nochmal strukturiert so lernen muss?
Das ist eine spannende Frage. Ich habe mich ehrlich gesagt viel damit beschäftigt, weil ich muss sagen, dass ich, als ich auf die Schule ging, so total hatte ich das Gefühl, so frei war irgendwie von Wertungen. Also ich habe einfach gespielt. Ich habe nicht drüber nachgedacht, was ich da auf der Bühne genau mache. Und tatsächlich habe ich dann das Gefühl gehabt, als ich dieses Konstrukt der Theorie beziehungsweise so Wertungssysteme, was gut und was richtig ist auf der Bühne, so gelernt habe, dass ich mich danach permanent so selbst kontrolliert habe, als ob man sich selber immer so zuhört und überlegt, war das jetzt gut oder schlecht, was ich gesagt habe. Und deswegen war ich nach der Schauspielschule auch so ein bisschen, da ich erstmal das Gefühl haben musste, ich muss mich wieder davon befreien. Also deswegen weiß ich gar nicht, ob es jetzt so die beste Entscheidung immer ist, aber ich würde sagen, es hat mir jetzt auch nicht so geschadet, weil dann der Weg für mich irgendwie genauso richtig war.
Ist so ein bisschen das Konzept, je mehr man weiß, desto schwieriger ist es, so ein bisschen sich davon frei zu machen, oder?
Ja, genau. Man wird dann so ein bisschen theoretisch im Kopf irgendwie. Und ich merkte das auch an einem Beispiel. Ich war, glaube ich, so im dritten oder Ende zweites Jahr von der Schauspielschule und es kamen so die ganzen Neuen und es gab so eine Aufgabe, spielt den Tod. Und ich weiß, dass alle sich wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht haben, wie kann ich jetzt spielen, dass ich auf der Bühne sterbe. Und da war eine, die ganz frisch auf der Schule war, die ist einfach aus dem schwarzen Vorhang so rausgefallen tot. Und das war so witzig, weil alle anderen davor so auf die Bühne aufgetreten sind und so versucht haben, so emotional irgendwie so Gift zu spielen oder also so irgendwelche Sachen. Und sie ist einfach nur aus diesem Vorhang rausgefallen als Körper. Und es hat mir so, in dem Moment dachte ich so, oh Gott, ich bin viel zu verkopft. Ich muss einfach wie so ein Kind wieder mehr dran gehen, so ans Spielen, ja.
Was würdest du sagen, ist eigentlich der Hauptfokus von einem Schauspielstudium? Geht es tatsächlich ums Spielen lernen oder was wird da genau in einem gefördert?
Also ich glaube, es geht erstmal so in der Basis, am Anfang geht es ganz viel so um Körperverständnis. Was ist so mein Körper? Und dann ist es ja so, das Schwierigste ist ja eigentlich dann auf der Bühne am Anfang erstmal du selbst zu sein. Weil die Ironie ist, im Alltag sind wir eigentlich, wir sind alle eigentlich SchauspielerInnen so. So wie Shakespeare das auch gesagt hat, die ganze Welt ist eine Bühne und so. Und ich glaube, dann geht es einfach darum, diesen Komplex abzulegen, wenn du auf eine Bühne gehst, dass du denkst, du müsstest was spielen. Also eigentlich
dabei würde ironisch. Dabei würde man ja impulshaft denken, gerade da müsste man ja jetzt eigentlich
spielen. Genau, aber eigentlich ist dann die Kunst quasi nicht zu denken, nur weil du beobachtet wirst, dass du dich verändern musst. Und das hört sich zwar jetzt vielleicht nicht so ganz einleuchten zuerst an, aber das ist eigentlich darum, worum es geht. Und das geht am besten, indem du erstmal so ein Gespür für dich kriegst, wer bist du eigentlich, um dann zu wissen, ah, wer ich bin, so kann ich einfach sein. So. Also ich muss mich nicht verstellen, um spannend zu sein. Also deswegen würde ich auch behaupten, ist ein Bühnentechnikerin oder so, die auf die Bühne geht und nicht weiß, dass die Leute zugucken, spannender als ein Spieler, der versucht, der weiß, dass Leute ihm zugucken. Weil das dann am natürlichsten ist. Also jemand, der so eine Glühbirne dann austauscht auf der Bühne, wird wahrscheinlich, werden die Leute denken, wow, einfach durch diesen Lupeneffekt. Weißt du, es ist wie so eine, die Bühne ist wie so eine riesige Lupe und offenbart Dinge, auf die du im Alltag gar nicht achtest. So.
Hast du im Laufe deiner Karriere festgestellt, dass du für eine bestimmte Art von Rolle häufiger besetzt wirst als für andere?
Ja, auf jeden Fall.
Was ist das für eine Art? Antagonist.
Also quasi das Gegenteil zum positiven Helden. Also irgendwie so The Bad Boy oder sowas irgendwie. Weiß ich auch nicht, wie das gekommen ist. Fing während der Schauspielschule eigentlich so an. Erster großer Kinofilm, den ich da gemacht habe, war das direkt so der Antagonist. Also so, ja, ich weiß, der Anti-Held oder irgendwie sowas. Da gab es zwei Brüder. Der eine so die Hauptrolle oder beide relativ, also waren so vier junge Leute, die da relativ groß so im Fokus waren. Und ich war so der ältere Bruder, der dann irgendwie seinem jüngeren Bruder das ganze Glück so vermasselt irgendwie. Und so relativ egoistisch handelt. Und danach hat sich das irgendwie so fortgesetzt.
Ist das eine Rollenwahl, mit der du zufrieden bist? Oder denkst du dir auch manchmal, ich bin immer in dieser Antagonistenrolle, ich wäre auch gern mal was völlig anderes?
Ja, nee, im Theater hat sich das dann relativ gut gewandelt irgendwie so. Also Münster hast du ja gerade angesprochen, ist ja ein relativ so, sagen wir mal, kleineres Theater irgendwie. Es gibt ja so Unterschiede in den Größen der Theatern. Und da hat sich das dann schon, da war das noch so ein bisschen, aber als ich dann nach Hamburg kam, hat sich das einfach aufgelöst, weil ich gar nicht mehr so Stücke gespielt habe, wo es so klare Rollenverteilungen gibt. Also so klassische kleinere Theater arbeiten ja viel mehr mit so einem Konzept, so Shakespeare und sowas. Also diese klassischen Stücke, wo es richtig noch so einen dramatischen Figurenaufbau gibt und der Held und weiß ich nicht, bei Hamlet oder so, Ophelia und Hamlet dann. Und dann gibt es irgendwie, ich weiß nicht, da gibt es jetzt nicht so einen guten Anti-Helden, aber wo es so klarer Aufbau gibt. Und in Hamburg habe ich dann viel mehr so Stücke gemacht, so von Jelinek oder so, wo es gar nicht mehr so klare, so dramatische Figurenaufbaue gibt, sondern alles so ein bisschen durcheinander ist. Und dann hat sich das auch so verloren.
Vor ein paar Wochen war Intendantin Karin Bayer hier auch zu Gast und hat was erzählt, was da vielleicht ganz gut reinpasst. Und zwar meinte sie, dass Stücke, von denen sie wissen, dass sie das Haus sicher voll machen, würden sie überhaupt nicht interessieren. Also, das war nicht der ganz genaue Wortlaut, aber das war so ungefähr der Inhalt. Also dass jetzt Romeo und Julia wäre jetzt nicht unbedingt eine Option fürs deutsche Schauspielhaus. Gibt es eine Rolle, die du unbedingt gerne mal spielen wollen würdest?
Hat sich auch ein bisschen verändert. Ich weiß noch, als ich so jung war, hatte ich immer so Macbeth im Kopf irgendwie. Ich hatte damals als Student eine Aufzeichnung noch so mit VHS bei uns in der Uni-Bibliothek gesehen von Gosch, damals am Düsseldorfer Schauspielhaus von Macbeth, und war super geflasht von der ganzen Inszenierung und dachte so, oh ja, das, sowas will ich auch mal spielen, irgendwie so in der Art und Weise. Und jetzt mittlerweile merke ich aber, dass sich das dahingehend verändert hat, dass ich gar nicht mehr so sage, ich brauche jetzt die oder die Rolle, sondern ich merke so, es sind total die Menschen, mit denen ich arbeite, die irgendwie mein Interesse geweckt hat. Also wo mein Fokus so drauf liegt, dass ich so merke, was sind das für KollegInnen, mit denen ich arbeite, was sind das für Welten, was für Fantasien bringen die mit. Und ich merke, da gibt es so tolle Leute bei uns am Schauspielhaus momentan, zum Glück. Also wahnsinnig tolle Menschen einfach. Und da merke ich so, das reizt mich dann total, mit solchen Leuten zu arbeiten. Und weniger dann die Rolle oder das Produkt am Ende, sondern eher der Weg dahin irgendwie.
Anthropolis, ungeheuer starte Themen, eine Serie in 5 Folgen heißt das aktuelle Großprojekt des Deutschen Schauspielhauses. Es handelt sich um einen Stoff aus der griechischen Mythologie. Der Gründungsmythos der Stadt Theben in 5 Teilen inszeniert, allesamt unter der Regie von Intendantin Karin Bayer. Der erste davon, der Prolog bzw. Dionysos, hat Mitte September Premiere gefeiert. Es folgen noch die Teile Laios, Ödipus, Iokaste und Antigone. Bevor es mit der Arbeit an dem Projekt losging, kanntest du dich da mit griechischer Mythologie schon aus? Ist das ein Interessensfeld für dich?
Also ich weiß, dass ich mal die Ilias von Homer, oh Gott, ich bin so schlecht in so einem Namen, aber ich glaube, ich habe es, egal.
Homer, glaube ich.
Ja, Homer, okay. dass ich die mal Geschenke gekriegt habe und die tatsächlich irgendwie gelesen habe und das auch irgendwie relativ spannend fand. Ich bin jetzt nicht so gut mit griechischer Mythologie, so historisch, ich weiß gar nicht, ob das dazugehört, aber ich würde es einfach mal dazu zählen irgendwie. Aber davor hatte ich jetzt irgendwie solche Stücke, ich hatte einmal Antigone gespielt irgendwie, aber so richtig beschäftigt habe ich mich davor auch nicht damit und finde es ehrlich gesagt ziemlich cool, weil wir machen das ja jetzt so seit über 1,5 Jahren schon, proben wir und ja, das hat mich schon ein bisschen gekriegt.
Wie sehr ist es eigentlich dein Job, dich, wenn ihr so ein Stück spielt, dich auch mit den geschichtlichen Hintergründen auseinanderzusetzen? Ist das nicht so wichtig, weil du das nur spielen musst, oder ist es dir auch wichtig, da wirklich Bescheid zu wissen?
Ich weiß, früher habe ich einfach immer nur so gespielt irgendwie und es gibt immer so, es gibt ja Dramaturgen, DramaturgInnen bei uns am Theater, die auch so Materialmappen zusammenstellen, das heißt so Wissen einfach zu dem Stück drumherum, das ist dann meistens alles in so furchtbarem Papier kopiert und sieht sehr langweilig aus.
Sieht aus, als würde es keinen Spaß
machen. Ja, genau. Und das habe ich früher immer so auf Seite geschoben und mich direkt mit dem Stück beschäftigt. Aber jetzt mittlerweile mag ich es richtig gerne, vor allen Dingen, weil ich gerne weiß, relativ früh, wo ich mitspiele und habe dann richtig Lust, auch mich schon vorher viel damit zu beschäftigen und so das Drumherum quasi so abzustecken, Bücher zu lesen und genau solche Dinge wie diese Materialmappen ein bisschen früher durchzuarbeiten, um einfach schon mit so einem Grundwissen irgendwie an den Stoff dran zu gehen und auch um sich inspirieren zu lassen.
Gibt es eigentlich, wenn man so festes Ensemblemitglied ist, auch die Möglichkeit zu sagen, das möchte ich nicht spielen? Oder das interessiert mich nicht? Oder vielleicht bin ich auch einfach nicht der Richtige dafür, weil es mich nicht interessiert?
Gott, das sind jetzt schwierige Fragen, die ich jetzt wahrscheinlich öffentlich kann.
Du musst auch nicht antworten.
Nein, aber ich glaube, die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Also wir sind ja in so einem Theater, das ist ja auch immer eine Vertrauensbasis irgendwie. Und Vertrauen bedeutet ja auch, dass man aufeinander Rücksicht nimmt irgendwie. Also dass man irgendwie einen Konsens zusammen herstellt. Und ich glaube, die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall, dass man auch sagt, hey, das passt irgendwie nicht oder irgendwie fühle ich mich damit unwohl und da soll ja keiner leiden und es bringt ja auch der Produktion nichts, wenn da jemand ist, der irgendwie so gar keinen Fun hat oder irgendwie denkt, oh Gott, was mache ich jetzt hier? Und ich glaube, es ist ein schwieriger Prozess, weil man natürlich als Spielerin immer in der Position ist, dass man spielen will und weniger in der Position, nee, gar keine Lust drauf. Und ich würde behaupten, dass alle Leute am Haus auch Menschen sind, die erstmal sich inspirieren lassen wollen und neugierig sind. Aber na klar, es gibt auch einfach Produktionen, wo man einfach merkt, vielleicht auch von der Regie oder so, das passt irgendwie nicht oder man kommt nicht zusammen auf so einen künstlerischen Nenner oder so. Und ich glaube, da ist es dann auch total fair und wichtig zu sagen, hey, ist nicht schlimm. Also sowas passiert, ist auch okay, wenn wir irgendwie jetzt nicht zusammenarbeiten.
Wir haben gerade über Anthropolis gesprochen, die 5-teilige Serie über den Gründungsmythos der Stadt Theben an eben jenem Schauspielhaus, deren erster Teil Mitte des Monats uraufgeführt wurde. Teil des Ensembles ist eben Maximilian Scheidt. In weiteren 2 Teilen bist du noch zu sehen, ne?
Genau, ich war jetzt in dem ersten Teil drin, der jetzt letzte Woche Freitag Premiere hatte. Und genau, dann habe ich jetzt ein bisschen Pause, weil Laios und Ödipus, was auf 2 und 3 Folge kommen, bin ich nicht drin. Und dann bin ich wieder in den Folgen 4 und 5, also Iokaste und Antigone drin.
So griechische Mythologie, Gründungsmythos der Stadt Theben, man könnte jetzt den Reflex haben zu denken, das ist doch altes Material. Mhm. Was betrifft mich das? Warum sollte ich mir das heute noch anschauen? Wo siehst du den aktuellen Bezug der Serie?
Also ist auch mega altes Material, ne? Also manche Stücke sind 2800 Jahre alt. Also
viel älter ist eigentlich, geht gar nicht so richtig.
Ja, gefühlt irgendwie was? Vor Jesus irgendwie? Okay. Ich weiß, dass wir damals so vor anderthalb Jahren mit der 4. Folge angefangen haben zu proben. Also wir haben nicht chronologisch geprobt. Und wir haben Iokaste geprobt und da geht es um zwei Brüder, Eteokles und Polyneikes, die sich streiten. Und zwar Eteokles ist auf dem Thron und die haben eigentlich das System eingeführt, die wechseln immer. Ein Jahr lang ist der eine auf dem Thron und ein Jahr der andere, um das Reich nicht quasi so zu zerklüften, zu teilen. Und Eteokles sagt dann aber irgendwann mal, nee, also du bist irgendwie, glaube ich, kein guter Herrscher, weil deine Ideen fürs Land sind nicht gut, und sagt, nö, ich bleib jetzt einfach König. Und Polyneikes sagt, nee, finde ich scheiße, und zieht dann irgendwie mit 7 Heeren gegen Eteokles, also gegen die Stadt Theben, in den Krieg. Und das hatte damals, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, so eine ähnliche Konnotation, weil es ja auch immer da um großer Bruder, kleiner Bruder und Kleinrussland und sowas irgendwie ging. Mhm. Und das war dann ziemlich erschreckend, weil man merkte, dass die Mechanismen oder die Argumentationsmechanismen im Stück den Argumentationsmechanismen auf der Hier- und Jetzt-Bühne damals und auch wahrscheinlich jetzt noch super ähnlich sind. Und man dachte so, okay, das Stück ist jetzt 2800 Jahre alt und irgendwie ist so von der Argumentationsstruktur irgendwie nichts Neues so gefühlt dazugekommen, sondern es geht auch viel um gekränkte Eitelkeiten und Absprachen, die irgendwie mal getroffen wurden. Und also ich will da jetzt keine Vergleiche ziehen, was richtig und falsch ist. Das steht mir nicht zu, das politisch zu bewerten. Aber es war halt einfach so, dass man merkte, das ist ganz schön aktuell. Also irgendwie hat sich da nicht viel getan. So.
Die Premiere des ersten Teils hat jetzt vor kurzem stattgefunden. Wir haben gerade schon besprochen, du bist dann in Teil 4 und 5 nochmal zu sehen. Alle 2 Wochen wird ein neuer Teil aufgeführt.
Genau, das war so die Idee. Alle 2 Wochen eine neue Folge. Also so richtig so Netflix-serienmäßig.
Das ist ganz schön eng getaktet auch, oder? Sehe ich das richtig, dass dann alles auch so ein bisschen parallel läuft? Also ihr spielt jetzt den ersten Teil. Gut, du bist jetzt in 2 und 3 nicht zu sehen, aber der wird wahrscheinlich ja gerade auch intensiv geprobt. Dann hat der Premiere, dann laufen die alle gleichzeitig. Du probst aber wahrscheinlich dann 4 und 5 schon. Spielst aber 1 noch.
Genau, also wir haben quasi, deswegen haben wir so früh angefangen zu proben, weil so ein Stück dauert ja fast immer so 8 Wochen, bis es so entsteht, Minimum. Oder, das stimmt nicht, in Münster haben wir auch 6 Wochen manchmal, also relativ kurz, aber so bei uns in Hamburg ist immer so 8 Wochen oder sowas. Und deswegen haben wir so früh angefangen, weil wenn du dir vorstellst, 5 mal 8 Wochen, schon ein relativ langer Zeitraum, und dann musst du das alles koordinieren und eine Regisseurin, sie kann dann auch nicht parallel Stücke machen, sondern hat sich auch immer auf ein Stück konzentriert. Und jetzt haben wir sozusagen immer 2 Wochen Endproben. Das heißt, die Stücke sind gefühlt so ein bisschen fertig geprobt und dann 2 Wochen wird nochmal versucht, das alles hochzuholen und dann fertig zu zimmern. Und genau, also ein ziemlich spannendes Projekt irgendwie.
Kommt man da manchmal ein bisschen durcheinander?
Das kannst du mich fragen, wenn wir die 5. Folge Premiere haben, dann glaube ich schon. Aber ansonsten gehört das so ein bisschen zum Job. Wir spielen ja oft so Parallelstücke. Also wir haben ja oft nicht nur ein Stück im Repertoire, sondern spielen. Mhm. Also ich habe zeitweise mal 6 bis 8 Stücke gespielt oder so parallel. Man kommt da schon durcheinander. Also ich will es nicht besser reden als es.
Kann man schon so sagen. Ja. Bist du vor Premieren noch nervös?
Auf jeden Fall.
Ganz eindeutig, ja.
Ganz klar. Also tatsächlich nicht so richtig, jetzt nicht die ganze Zeit, sondern es sind immer so Wellen irgendwie. Meine Kollegin Lina hat das irgendwie auch ganz nett gesagt. Heute Nachmittag war ich total aufgeregt und jetzt so eine Stunde vorher gar nicht mehr. Also es hat irgendwie so keine Logik auch manchmal, in der man aufgeregt ist. Aber meistens werde ich dann aufgeregt, wenn Leute mich fragen, bist du eigentlich aufgeregt? Und dann merke ich halt, geht die Pumpe voll los irgendwie so, ja.
Was sind da deine Befürchtungen? Was ist das Worst Case? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte?
Viele Kollegen werden jetzt lachen, aber ich glaube, das Schlimmste ist zum Beispiel nicht zu seinem Auftritt zu kommen. Irgendwie so ist so the worst case. Also
den Moment zu verpassen, wo man...
Den Moment zu verpassen, zu dem man da sein soll. Da natürlich so der Klassiker, Text vergessen irgendwie so, also Blackout irgendwie. Habe ich auch selber noch nicht gehabt, aber schon mal gesehen bei KollegInnen irgendwie. Das wirklich, das ist dann uncool. Das sieht man auch im Gesicht, da tritt dann vollkommene Panik auf und so. Wir kriegen das meistens noch relativ gut, wie nennt man das, vertuscht oder weil man dann irgendwie was improvisiert und dann fällt es den ZuschauerInnen gar nicht so krass auf irgendwie. Ja. Aber das sind, glaube ich, schon the worst cases irgendwie. Und natürlich das, was passiert, also ein Unfall oder so. Dass irgendwas, also so eine Bühne ist, man denkt es aber nicht, aber ist schon auch ein gefährlicher Ort so. Wir haben ja auch manchmal Wasser oder Erde oder irgendwelche Materialien auf der Bühne und barfuß oder so. Und man rutscht dann aus oder verdreht sich das Knie oder man stürzt oder so. Also manchmal ist das ja wie so ein großer Kinderspielplatz eigentlich, so eine Bühne. Und wir sind ja auch alle noch Kinder, die wir da oben spielen. Und dementsprechend gibt es auch Gefahren. Das ist natürlich dann so das Schlimmste, dass jemand sich verletzt oder so. Das ist auch dann so eine unangenehme Situation, weil man gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und oft ist man ja dann so, dass man als spielende Person oft noch in so ein Entertainment übergeht, was es ja dann noch schlimmer macht irgendwie. Mhm. Also ja, schlimme Situation wünsche ich niemandem. Ja.
Hast du Rituale, bevor du auf die Bühne gehst?
Ich bin ganz gerne für mich so ein bisschen allein, ehrlich gesagt. Also es gibt ja so Leute, die suchen dann eher so die Gruppe und versuchen irgendwie so... Also Kontakt so, aber ich bin dann eher oft, dass ich denke, ah, ich brauche jetzt kurz ein bisschen Fokus für mich und alleine und irgendwie kurz so runterkommen und so ein bisschen atmen. Ich meditiere auch regelmäßig so manchmal so davor und danach, jetzt nicht so viel, aber einfach so 10 Minuten oder so und das hilft mir dann ganz gut, da so reinzukommen.
Als Schauspieler, was würdest du sagen, zu welchem Anteil kannst du dich eigentlich selbst kreativ einbringen und zu welchem Anteil bist du Dienstleister?
Spannende Frage. Also ich würde sagen, wenn man jetzt, also Theater zum Beispiel ist, würde ich sagen, der Rahmen, wo man sich noch so am meisten einbringen kann. Mhm. Es gibt ja dann ein Bühnenkonzept irgendwie, was relativ klar ist, irgendwie so, wo ich jetzt auch nicht sagen kann, nee, da hinten das Bühnenimelement ist irgendwie blöd, wir bauen da jetzt was anderes hin oder so. Ja. Das heißt, es ist schon eher so der Part des Spielens irgendwie, aber da ist man schon im regen Austausch mit seinen KollegInnen und auch mit der Regie und dadurch, dass es deutschsprachige Theater ja sehr regielastig ist und gar nicht so wie das angelsächsische Theater, so England, Amerika, so sehr autorinnentreu, heißt das ja auch, dass man viel mehr interpretiert. Also das heißt, kommen auch Fremdtexte rein oder so. Oder man kann auch ein bisschen vom Drehbuch oder dem Skript oder der Textfassung so abweichen und so. Also deswegen ist man da im deutschsprachigen Raum schon relativ gut eingebunden als Spielerin.
Wo du das gerade so sagst, heißt autorinnentreu dann auch vielleicht ein Stück konservativer, weil man nicht so gute von der Vorlage abweicht?
Ja, gute Frage. Ja, vielleicht. Ich glaube einfach, das hat man ja auch, wenn man jetzt mit Leuten aus dem Filmbereich spricht, die in England oder USA, dass viel mehr das Drehbuch, also es hat viel mehr Bedeutung, da sind ja auch viel besser protected. Und ich glaube, das kommt einfach daher, dass man dieser Autorenschaft irgendwie noch mehr zutraut. Da entsteht auch, glaube ich, mehr und die spielen dann auch oft, also ich war in England ein paar Mal Stücke gucken, das ist sehr naturalistisch so, ne? Also ist wirklich gar nicht der Versuch, da jetzt noch eine Interpretation drauf zu setzen, wie das oft bei uns im deutschsprachigen Theater ist, sondern es wird dann wirklich versucht, so 1:1 das Stück irgendwie so nachzuspielen und die Regie ist da auch mehr so als Management zu verstehen, also gar nicht so als IdeengeberInnen, sondern eher als die Person, die das so alles zusammenhält, also. Und ich habe da auch schon gehört, dass da oft SchauspielerInnen dann selber proben. Also dass man ohne die Regie probt, sondern dass man es so, man probt dann und dann kommt die Regie und guckt sich das an, was die SchauspielerInnen da so erprobt haben und sagt so, hey, ich würde das vielleicht so und so machen.
Okay, und in Deutschland ist die Regie aber schon die so die kreative Kraft, oder? Also volle Kanne. Ohne Regie geht's eigentlich nicht.
Also die Regie ist voll der Boss und gibt auch voll ihren Stempel für die Produktion drauf. Also und es ist auch total der Stil, der dann da geprägt ist, so der Spielstil auch.
Die Reaktionen auf die Premiere in der vergangenen Woche waren von dem, was ich gesehen habe, her sehr positiv. Wenn sie das mal nicht sein sollten, interessiert dich Kritik oder versuchst du dich davon frei zu machen? Liest du es dir durch?
Nee, ich lese mir gar nicht durch. Ich habe immer so eine, also ich sage immer meistens Minimum eine Woche lese ich keine Kritiken, um irgendwie solchen Sachen aus dem Weg zu gehen, weil ich finde, sowohl wenn es positiv als auch negativ ist, hat es irgendwie immer einen Einfluss auf dich irgendwie. Und meistens lese ich es dann aber irgendwie in Ruhe, wenn irgendwie auch so das Ego sich was beruhigt hat und nicht mehr so angreifbar ist. So nach 2-3 Wochen oder so kann ich es dann irgendwie genießen und lesen und auch mit Abstand dann irgendwie total gut damit umgehen.
Macht das für dich eigentlich einen Unterschied, ob das Haus voll ist oder nicht?
Ja, mega. Ja? Also ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr. Also das ist wirklich, das sind wie unterschiedliche Welten. Vor allen Dingen jetzt während Corona haben wir das natürlich über 2 Jahre lang voll mitgekriegt, wie es ist, nicht ein Haus voll zu haben. Mhm. einfach weil wir auch niemanden reinlassen durften teilweise. Mhm. Und ich weiß noch, meine allererste Premiere, die ich in Hamburg gespielt habe, da war das Haus ausverkauft und das ist schon krass, weil es ja auch das eines der größten Häuser so im deutschsprachigen Raum ist und der Blick von der Bühne in den Zuschauerinnenraum ist viel imponanter als umgekehrt und das war wirklich, das ist unfassbar, wenn da über 1100 Leute sitzen, das ist echt eine krasse Energie und wenn da halt nur 200 Leute drin sitzen, dann ist es so ein bisschen wie in einer Sporthalle, wo irgendwie sich 5 Leute getroffen haben und irgendwie jetzt ein ja. Stück aufführen, ja.
Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass du ja nicht nur auf Theaterbühnen stehst, sondern auch vor Kameras für diverse Fernseh- und Kinofilme. Ist das eine Umstellung, nicht auf der Bühne, sondern vor der Kamera zu stehen? Inwiefern würdest du sagen, unterscheidet sich das Schauspielen?
Also die Bühne hat ja erstmal, wenn du so ein Stück spielst, dann versuchen wir ja immer kürzer zu werden. Damals gab es ja auch Stücke, die so 5 Stunden gedauert haben und so. Aber wir versuchen ja uns mittlerweile in 2 Stunden so anzunähern. Das heißt, du hast aber wirklich auch 2 Stunden lang irgendwie diese Bühne, wo du diese Geschichte erzählen musst. Das heißt, du hast echt viel Zeit und viele Worte und viel Kraftaufwand, um einfach so einen dramatischen Bogen zu spannen. Und wenn du drehst, ist das natürlich viel, viel kleiner. Also die längste Szene, glaube ich, geht immer gefühlt so 2 Minuten oder sowas irgendwie. Mhm. Und meistens wird die ja dann auch durch Schnitte irgendwie so zerstückelt irgendwie. Das heißt so, dass da eine Perspektive ist, ist ja dann selten. Das heißt, du bist viel kleiner in den Abständen, was deine dramatischen Bögen angeht. Mhm. Und aber deswegen auch viel feiner. Also die Kamera, ich liebe das schon sehr, die ist ja im besten Falle wie so ein ganz sanftes Auge, was so ganz nah an dir dran ist und alles, jede Regung mitkriegt und muss auch nicht so laut sprechen, wirst nicht heiser und so. Ja. Und also wenn du schreist, dramatische Sachen spielt schon, aber du kannst einfach ganz anders agieren. Also du musst nicht immer dran denken, okay, ich muss bis in den zweiten Rang spielen, sondern du kannst wirklich ganz intim, ganz bei dir sein und es macht unglaublich viel Spaß, weil das ganz fein ist irgendwie, ja.
Wenn du das alles so erzählst, habe ich den Eindruck, dass Schauspielen grundsätzlich ein sehr einnehmender, zeitintensiver Job ist. Kannst du so Beruf und Freizeit gut voneinander trennen? Oder bist du eigentlich die ganze Zeit irgendwie an die nächste Inszenierung am Denken oder was du jetzt heute Abend vielleicht abliefern musst? Oder?
Nee, zum Glück nicht. Also ich glaube, mir hilft es dann schon auch außerhalb der Theaterszene irgendwie auch einen Freundeskreis zu haben, der sich auch mit anderen Dingen noch beschäftigt. Mhm. Also das merkte ich auch während des Studiums, dass mir immer total wichtig war, irgendwie mit Leuten auch was zu tun zu haben, die nicht nur in dieser Theaterbubble irgendwie drin sind und sich immer um die gleichen Themen so kreisen. Das hilft mir dann total zu entspannen, wenn man einfach mit Leuten unterwegs ist, wo man merkt, ist nicht das Wichtigste auf der Welt, weil das passiert, glaube ich, immer, wenn man in so Bubbles ist, egal wo, Gastronomie oder also es gibt ja immer diese Welten, wo man dann so versinkt irgendwie drin und das hilft dann immer total zu merken, nee, es gibt auch noch ganz viele andere Dinge und es ist halt auch nur Theater oder nur Film, es geht die Welt davon nicht unter, wenn eine Premiere nicht funktioniert hat oder so und genau, und deswegen glaube ich, ist so ein Freundeskreis, der so stabil außerhalb dieser Welt steht, irgendwie immer meine Rettung und dann merke ich immer, das entspannt mich dann auch total zu merken, es gibt auch Leute, die sich mit anderen Dingen noch beschäftigen, so, ja.
Maximilian Scheidt, vielen Dank, dass du da warst.
Das war sehr cool, vielen Dank.
Das war der Podcast vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Zu Gast bei Moderator Nils Lagoda war der Schauspieler Maximilian Scheidt. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Radiosender Byte FM.